Wenn man hier oben auf dem Hof ist, dann genießt man nicht nur eine tolle Aussicht, man spürt die Natur. Genau der richtige Platz für ein Gott sei Dank-Fest. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir haben das Erntedankfest ein bisschen erweitert und Paul hat es schon angedeutet, es Gott sei Dank-Fest genannt, um den Blick etwas breiter zu bekommen. Ernte vom Feld gehört dazu, Ernte auf anderen Ebenen auch. Alles, was wir im Laufe eines Jahres an Segen empfangen, Kraft, Gesundheit, Kinder, Arbeit, Gemeinde, Gottes Wort, ein riesig bunter Blumenstrauß. Wir sind heute hier, um dafür zu danken. Es macht mich sprachlos, wie großzügig Gott ist. Und als ich meinen Blick hier die Treppe hochwandern ließ, habe ich gedacht, so, einfach mal 5 Minuten da stehen, gucken, staunen, danken. Wir beißen glücklich in einen Apfel, ob jetzt gerade ausgerechnet diese, weiß ich nicht. Die sehen eher wie Moschäpfel aus, die sich hervorragend im Apfelsaft machen, aber zum Reinbeißen vielleicht nicht so geeignet sind. Gott ist großzügig. Aber weil wir von Jesus lernen, dass Ernte und Umgang mit Ernte zusammengehören, wollen wir heute auch einen Schritt weitergehen. Ich möchte das Fenster ein bisschen öffnen und mit uns die Frage bedenken, nicht nur sag mal bitte schön Danke, wie man es den kleinen Kindern sagt, sondern du hast eine Ernte eingefahren und was machst du jetzt damit? Was machst du mit der Ernte, die Gott dir schenkt? Was machst du mit Gottes Großzügigkeit? Es gehört zu einer der wichtigen Fragen für Christen in dieser Welt, die Frage, was müssen wir tun, um zu dieser Welt wirkungsvoll zu sprechen? Unsere Frage bei der Evangelisation. Ich bin überzeugt, dass wir diese Welt, die Menschen um uns, nur dann erreichen, wenn wir als durch und durch bibelgläubige Menschen leben, wenn wir als bibelgläubige Menschen handeln. Es geht also nicht nur darum, dass wir mit dem Mund großartig sind. Es geht nicht nur darum, dass wir die Reinheit der Lehre bewahren, sondern dass wir tatsächlich praktizierte Bibelwahrheit in unserem Leben, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz haben. Nur dann wird man uns zuhören. Wir sind, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, überzeugt, dass die unsichtbare Welt eine Realität ist. Wäre ich Amerikaner, würde ich sagen, wer glaubt und so weiter. Hand hoch, Quatsch. Die unsichtbare Welt ist Wirklichkeit. Wir sehen und denken nicht wie Leute, für die nur Materie gilt. In der Schule, da lernen wir, dass der Mensch nichts anderes ist als eine komplizierte Anhäufung von Atomen. Wissenschaftler sagen uns, Religion sei nichts anderes als ein bisschen Psychologie. Und einige von uns sind in einer Welt aufgewachsen, in der das Leben auf bloßen Materialismus reduziert wurde. Es hatte sogar einen schönen Namen. Der Einzelne wurde der Gemeinschaft völlig untergeordnet. Das sind alles Dinge, die wir vielleicht leicht durchschauen und abweisen. Aber wir werden trotzdem beeinflusst vom Denken, das uns aus unserer Gesellschaft umgibt. Und ich behaupte, dass die meisten Menschen nur zwei Ziele kennen. Persönlicher Friede und Wohlstand. Persönlicher Friede und Wohlstand, das war's. Also persönlicher Friede bedeutet natürlich schöne Ehe, schöne Familie und so weiter, klar. Und Wohlstand. Nicht mehr. Und mancher Jugendliche, der sieht bei seinem Papa, bei seiner Mama diesen ätzenden Materialismus und der rebelliert dagegen. Und wenn man die Geschichte eine Weile beobachtet, merkt man, ihm fällt auch nichts Gescheiteres ein. Er macht es genauso. Er geht in der Spur weiter, eine Weile geschimpft, aber es fällt ihm nichts Gescheiteres ein. Solange genügend Knete da ist, um den Lebensstandard zu halten, ist alles in Butter und der Rest. Die Perspektive von Christen sollte anders sein als die der übrigen Welt. Wir dürfen nie allein im Blick auf unser jetziges Leben handeln, sondern wir müssen davon ausgehen, dass unser gegenwärtiges Leben eine Auswirkung in ein Leben nach dem Tod hat. Die Bibel sagt, dass zwischen dem, was in der Gegenwart, was also heute in deinem Leben passiert, und dem, was in der Ewigkeit sein wird, ein Zusammenhang besteht. Jesus sagt uns heute am Gott sei Dank-Tag. Ich weiß, es ist kein Romantikprogramm. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Wisst ihr, was das ist? Biblische Anlageberatung. Du kannst nur an einem von zwei Orten Schätze sammeln. An dem einen, sagt Jesus, werden sie mit Sicherheit verderben. Am anderen werden sie mit Sicherheit bleiben. Man hätte mir das doch vor der Kollekte schon gehört, gell? Aber die nächste kommt ja irgendwann. Ne, und das ist dann nicht nur ein Kollektenproblem, es ist ein Lebensproblem. Du kannst nur an zwei Orten Schätze sammeln. Wie geht das? Jesus hat es erklärt. Und auch das ist nicht romantisch. Seht zu, hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Sachen hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann. Das Feld hatte wohl getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nicht, wo ich meine Früchte hinsammle. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss und trink und hab guten Mut. Ich feiere kein Erntedank, ich feiere ein Erntebunkerfest. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, du Dummkopf, du Blödmann, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht's dem, der Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Lukas 12, Vers 15 bis 21. Ja, ich weiß, das ist kantig. Manch einer mag denken: Ach Mensch, Pastor, Miesmacher, verdirbst die schöne Stimmung. Nein, will ich gar nicht. Ich will nur dass wir uns als Christen in dieser Welt bewähren und dass dieser Tag nicht einfach nur Romantik ist. Narr, Dummkopf, Blödmann nennt Jesus den Menschen, der dafür gearbeitet hat, Geld an einem Ort anzusammeln, wo es nicht bleiben kann, anstatt für Schätze zu sorgen, die bleiben. Wenn wir dem Streben nach materiellen Gütern verfallen, dann glauben wir entweder nicht ernsthaft an das versprochene Leben nach dem Tod oder wir sind nicht wirklich klug. Der Tod ist ein Dieb und er wird uns mit einem Schlag alles nehmen. Alle Besitztümer. Alle. Ach Mann, ausgerechnet heute dieses Thema. Ja, Jesus hat Ernte und Umgang mit Ernte miteinander verknüpft. Und deshalb tue ich es auch. In der Beispielgeschichte, die Jesus an anderer Stelle erzählt, legt er noch einmal nach, wenn er die Worte anfügt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten Unrecht ist, der ist auch im Großen Unrecht. So er nun mit dem ungerechten Mammon im Umgang mit der Ernte, möchte ich es übersetzen, nicht treu seid, wer will euch das wahre Gut anvertrauen? Und so ihr mit dem Fremden nicht treu seid, wer wird euch geben, was unser ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen, das bedeutet wörtlich übersetzt, an die zweite Stelle setzen. Entweder wird er den einen an die zweite Stelle setzen und den anderen an die erste oder umgekehrt. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon zugleich an die erste Stelle setzen. Wie soll man euch das wahre Gut anvertrauen, wenn ihr im Umgang mit der Ernte nicht treu seid? Ein Gedanke, der mir den Atem verschlägt. Was ist das wahre Gut? Ich habe es hier drüben entdeckt. Da. Das ist es. Wie soll man euch das wahre Gut anvertrauen, wenn ihr im Umgang mit der Ernte nicht treu seid? Ein Zusammenhang, den ich so nicht gesucht hätte. Aber Jesus sagt das. Wir fragen manchmal, auch in Gemeinde, in unserem Leben, wo ist die Kraft, wo ist die geistliche Kraft, wo ist die Vollmacht? Wo ist das wahre Gut? Die Antwort, die Jesus mir gibt, Gott kann dir nur dann Vollmacht schenken, wenn du auch mit deinem Geld entsprechend umgehst, mit der Ernte deines Lebens entsprechend umgehst. Hoppala. Die Dinge gehören also untrennbar zusammen. Wenn ich damit so umgehe, wie er es in seinem Wort lehrt. Wenn ein Kind es nicht hinkriegt, mit dem Geld von Mama und Papa in ein Geschäft zu gehen, um den verlangten Einkauf zu erledigen und am Ende das Restgeld wieder auf den Tisch zu legen, da werden die Eltern noch ein bisschen warten und werden ihm noch kein Geld anvertrauen. Das anvertraute Gut, mit dem wir in unserem Leben umgehen, ist nicht unser eigenes. Es ist geliehen. Und wir werden, ich sage das noch einmal, keinen größeren Reichtum an geistlicher Vollmacht bekommen, wenn wir unseren materiellen Besitz nicht ganz unter die Herrschaft von Jesus stellen. Punkt. Wir können nicht ignorieren, was Jesus zu dieser Frage gesagt hat. Entweder Reichtum in diesem Leben oder die Wirklichkeit der Nähe Gottes, jetzt und in Zukunft. Eins von beiden wird unser Leben bestimmen und Vorrang haben. Und dem Maß, in dem Reichtum oder auch Macht oder andere hier auf dieser Erde wichtige Dinge das Zentrum unseres Lebens sind, sind wir geistlich arm. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns seine Kraft gibt, wenn die Dinge dieser Welt der maßgebende Bezugspunkt für unser Denken und Handeln sind. Jetzt merken wir, oh Mann, der Dank, nein, das ist nicht einfach nur Idylle. Es geht ans Eingemachte. Es geht an Grundfragen unseres Lebens. Wo euer Schatz ist, hat Jesus gesagt und es fantastisch zusammengefasst. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. An unserer Entscheidung, auf welcher Bank wir unser Guthaben aufbewahren wollen, erweist sich die Wirklichkeit unseres Glaubens. Stellen wir uns einen Mann vor, der über seine Pensionierung redet. Wenn ich erst mal in Rente bin, dann, und davon spricht er immer wieder, dann werde ich mir dieses Haus kaufen. Bis zu dem Tag, wo es einmal aus der Nähe anguckt. Überrascht stellt er fest, dass es bei genauerem Hinsehen ziemlich übel aussieht. Feuchtigkeit hier, Böden kaputt, Installation löchrig. Kannst du dir vorstellen, dass er im Ruhestand tatsächlich in dieser Bruchbude wohnen will? Wir sagen, dass wir uns auf den Himmel freuen und kümmern uns so wenig um dieses Haus. Wenn wir alles, was wir haben, in ein Objekt investieren, das, so sagt es Jesus klar und deutlich, keinen Bestand hat. Bitte jetzt richtig sortieren. Es geht nicht darum, jeden Besitz abzulehnen. Es geht nicht darum, Geld grundsätzlich zu verachten. Aber es kommt vielmehr darauf an, dass wir unsere Ernte und alles, was Gott uns in seiner Großzügigkeit anvertraut, vor ihm mit Weisheit verwalten. Wir sind beim Nachdenken über dieses Thema alte Erinnerungen erwacht. Warst du schon mal auf einer Mülldeponie? Also eine richtig große. Ich erinnere mich als Junge an endlose Berge von qualmenden Dingen, die davor mal sehr teuer gewesen sind. Am traurigsten für mich Autofriedhof. Kennt ihr das? Unten eins draufgequetscht. 4, 5. Da standen sie aufeinander geschichtet zum Ausschlachten. Was für ein Wort. Die Dinger, vor denen wir samstagelang knieten, fummelten, lackierten, Rost beseitigten. Am Ende, ziemlich brutal, wie ich finde, am Ende blieb der Rost Sieger. Standen sie, egal ob da ein Stern drauf war oder sonst irgendwas, egal, ups, aufeinander. Wie man das Herz so an vergängliche Dinge hängen kann und wie das Wort von Jesus da auf einmal so ins Leben hinein ragt. An unserem Hochzeitstag, also unserem, wurde uns das auf eine ganz besondere Weise bewusst. Wir hatten viel zusammengespart, die Wohnung so schön eingerichtet, wie wir es uns leisten konnten. Stolz wie Bolle, den Schlüssel gedreht und die Tür aufgemacht. Boah, das ist es, guck mal da. Dann kamen Freunde, verschafften sich während der Hochzeitsfeier Zutritt zur Wohnung und streuten gar nicht in böser Absicht 30.000 Pfennigstücke. Wie der Bauer die Körner. Nun, Pfennigstücke sind erstaunlich hart und Möbel überraschend weich. Als wir von unserer Hochzeitsfeier nach Hause kamen, waren unsere Möbel vieltausendfach zerdeppert. Das heißt Schrott. Auf einen Schlag. Boah, ja, boah. Später konnten wir es anders sehen. Wir wurden befreit. Ein bisschen ruckartig, gebe ich zu. Aber es hat uns nachher nichts mehr ausgemacht, wenn die Kinder mit den Legos bong, bong, bong auf dem Wohnzimmertisch gemacht haben. Wir waren schon kaputt. Ich würde sagen, so manche Befreiungsbeule ist seither in mein Leben gekommen. Befreiungsbeule. Legt das schönste Objektiv runter. Bong! Befreiungsbeule. Fährt jemand auf der Heiligsblechle. Bong! Befreiungsbeule. Und Jesus möchte uns daran erinnern, hey, du, ich habe was Besseres. Sammel nicht Schätze, wo sie eh gefressen werden. Deshalb schlagen wir heute zu aller Erntefreude die Seite 2 auf. Und werden daran erinnert, weise zu sein. Uns vom Streben nach Wohlstand und Bequemlichkeit nicht bestimmen zu lassen. Wir wollen die Ernte, die Gott uns geschenkt hat, so gebrauchen, dass wir Schätze im Himmel haben, wenn der Tag kommt und das Kapitel Leben auf dieser Erde zu Ende sein. Amen.